Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Verschränkte Arme auf beiden Seiten, CDU und CSU.
Ich will Ihnen nicht verschweigen, dass wir eine sehr ernste Situation haben.
CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt über die Regierungskrise in Berlin. Die CSU will, dass Flüchtlinge, die schon in einem anderen sicheren Land registriert sind, an der Grenze abgewiesen werden. Und eigentlich wollen alle fast das Gleiche, aber trotzdem muss ganz viel gestritten werden momentan. Und es müssen eben die Arme verschränkt werden. Wir lassen uns die Situation in Berlin einschätzen in dieser Podcast-Episode des Updates. Klar, aber Thema ist auch bei uns das größte Sportspektakel der Welt. Die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Das Land hat sich seine Fußballfestspiele Milliarden kosten lassen. Es wird die teuerste WM, die es je gab, warum auch immer.
Zum Beispiel das teuerste Stadion von allen. Das ist das in St. Petersburg. 1,3 Milliarden hat das Ding gekostet.
Warum es Putin so wichtig ist, sportliche Großereignisse in sein Land zu holen und ob bei den Kosten alles mit rechten Dingen zugegangen ist, das auch hier im Update-Podcast. Und dann fragen wir uns noch, warum wir jetzt zur Ferienzeit 3 Stunden vor Abflug am Airport sein sollen. So die Empfehlung zum Beispiel des Fraport in Frankfurt.
Also ganz ehrlich, wenn Fraport seine Dienstreisen macht, dann möchte ich mal den kennenlernen, der für den 9-Uhr-Flug um 6.30 Uhr am Flughafen da ist. Eingecheckt hat man ja wohl schon auf dem Handy. Also das ist natürlich ein Witz, das kann nicht sein.
Das und mehr, die Themen im Podcast des Updates vom 14. Juni 2018.
Deutschlandfunk Nova.
Der Streit um die Asylpolitik zwischen CDU und CSU wird zur Regierungskrise. So ist das heute zu lesen in einigen Medien. Die CSU um Innenminister Horst Seehofer will Folgendes: Flüchtlinge, die bereits in anderen sicheren Ländern registriert wurden, direkt an der Grenze abweisen. Und Angela Merkel will im Prinzip das auch, aber eben in Abstimmung mit der EU. Die CSU hat aber wenig Geduld, will nicht mehr warten und sagt, notfalls kann unser Innenminister das auch alleine durchsetzen, per Ministerentscheid. Die CSU geht also ziemlich auf Konfrontationskurs zur CDU. EU-Kanzlerin da in Berlin momentan, Gudula Geuter im Deutschlandfunk Nova Hauptstadtstudio. Wie ernst ist denn die Lage in deinen Augen? Ist das tatsächlich eine Regierungskrise?
Ja, das ist eine Regierungskrise und erstaunlicherweise gäbe es in der Sache durchaus Kompromissmöglichkeiten, aber es geht schon lange nicht mehr nur um die Sache. Die CSU will sich hier ganz klar profilieren und stellt den Streit auch als viel weitergehender dar, als er eigentlich ist. Du hast eben gesagt, es geht um die in anderen Ländern registrierten Flüchtlinge. Nach dem Masterplan geht es tatsächlich um diejenigen, die in anderen Ländern Asyl beantragt haben. Das sind viel, viel weniger. Die CSU redet aber immer von den registrierten Flüchtlingen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist nach dem Masterplan, und um den soll es ja gehen, den Masterplan, den Horst Seehofer vorlegen will, soll eine Zurückweisung an der Grenze möglich sein, wenn die sogenannte Obergrenze, die keine sein soll, gerissen ist. Also wenn mehr als rund 200.000 Menschen aus humanitären Gründen nach Deutschland gekommen sind. Ob das je erreicht wird in diesem Jahr, das wissen wir nicht. Das heißt, die Dringlichkeit und auch die Tragweite der Geschichte wird von der CSU anders dargestellt und da ist einfach Kalkül dahinter. Und insofern, ja, das ist eine Krise.
Welches Kalkül? Die Bayernwahl ist noch lang hin. Seehofer kann diesen Punkt doch auch noch in einem Monat nach dem nächsten EU-Gipfel machen.
Ja, es ist aber jetzt eben die Möglichkeit, tatsächlich zu eskalieren. Und es wird jetzt darauf ankommen, wie das weitergeht. Aber sollte es eben so sein, dass Angela Merkel, was sie jetzt als Kompromissvorschlag ja angekündigt hat, dass sie mit Italien, mit Griechenland, mit anderen Ländern bilaterale Abkommen schließt, um die Dublin-Verfahren mit diesen Ländern zu erleichtern. Das heißt, im geordneten europäischen Verfahren die Leute, die dort Asylanträge gestellt haben, da auch wieder hinzuschicken. Wenn das jetzt schnell gelingen sollte, dann könnte die CSU sagen, das haben wir erreicht. Wir haben hier Ordnung geschaffen, dadurch, dass wir die Kanzlerin unter Druck gesetzt haben. Das wäre so ein mögliches Kalkül. Aber das ist ja völlig unklar, ob es so rausgeht. Es kann auch sein, dass man tatsächlich einfach nur zeigen will, es ist uns wert, uns richtig mit der Regierung anzulegen, in der wir selber sind. Einfach, um in dieser Frage weiterzukommen.
Die Abgeordneten von CDU und CSU, die haben sich heute getrennt voneinander beraten. Was ist dabei jeweils rausgekommen?
Zuerst mal zu dieser getrennten Beratung. Das hat es ganz wenige einzelne Male vorher gegeben, aber das hat es nicht im Konflikt zueinander so gegeben seit 1976. Ansonsten kam bei der CSU sehr klar raus, man steht hinter Horst Seehofer in dieser verunklarten Form, die ich eben schon genannt habe, dass man eben tatsächlich den Eindruck erweckt hat, da würde nun morgen an der Grenze was passieren möglicherweise. Die CDU hat bezeichnenderweise danach keine Statements gegeben. Und es hieß aber, dass angeblich 80% der Abgeordneten etwa hinter Angela Merkel stünden. Aber schon daran, dass man sich nicht selbstbewusst vor die Kameras gestellt hat, sieht man, ganz glücklich ist man da nicht.
Was kann denn Angela Merkel eigentlich tun? Könnte sie Horst Seehofer eigentlich entlassen und sagen, mit dir kann ich nicht mehr zusammenarbeiten?
Das könnte sie auf jeden Fall. Es ist unklar, ob sie ihn vorher anweisen kann, das zu lassen. Aber sie kann ihn auf jeden Fall entlassen. Nur das wäre vermutlich das Ende der Fraktionsgemeinschaft. Das wäre vermutlich das Ende der Koalition. Und das ist bestimmt nichts, was sie anstrebt. Gleichzeitig ist halt die Frage, wie viel sie hinnehmen kann. Wie sehr sie sich provozieren lassen kann. Also es wird spannend in den nächsten Tagen.
Und umgekehrt, kann die CSU Angela Merkel stürzen?
Dafür bräuchte sie eine Mehrheit in der Unionsfraktion. Das müsste dann über zum Beispiel, wenn Angela Merkel die Vertrauensfrage stellen würde, laufen. Ich kann mir das nicht vorstellen.
Gudula Geuter im Deutschlandfunk Nova Hauptstadtstudio zum Regierungsstress zwischen CDU und CSU in Berlin.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Eröffnungsfeier der WM heute war nicht die pompöseste. Und viele ausländische Staats- und Regierungschefs waren jetzt auch nicht da. Trotzdem, Russland hat sich seine Fußballfestspiele richtig viel Geld kosten lassen. Es wird die teuerste WM, die es je gab, heißt es. Warum auch immer, weil sehen tut man es nicht. Jedenfalls ist die WM für Putin sehr, sehr wichtig. Und darüber sprechen wir mit unserem Russland-Korrespondenten Tilko Gries heute Abend. Grüß dich, hallo.
Hi, guten Abend aus Moskau.
Also erst hat er die Olympischen Winterspiele, jetzt die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Warum ist es Putin so wichtig, sportliche Großereignisse in seinem Land zu sehen?
Weil es Spaß macht, wahrscheinlich. Und es gibt natürlich einen guten Grund, Investitionen zu tätigen. Das ist aber auch in anderen Ländern so. Da kann man Stadien bauen und man kann Kanalisationen neu bauen und Hotels. Das ist ganz ein Fest für Investoren, ein Fest auch für Politiker, weil die schöne Dinge entscheiden können. Das ist aber nicht besonders Russland spezifisch. Es wird vielleicht da ein bisschen komplizierter, wo es auch um die Imageverbesserung geht. Übrigens nicht nur im Ausland, sondern auch im Inland. Also es ist schon sehr darauf angelegt. Ich gucke ja hier auch immer jeden Tag so ein bisschen, wie das Staatsfernsehen das Ganze inszeniert. Und gemessen daran, dass das ja nun kein wirklich ganz großes Fußballland ist, wird schon sehr, sehr dafür getrommelt. Und es soll schon ein bisschen am Ende auch stehen, Mensch, unser Präsident, der gute Mann, der hat jetzt diese WM ins Land geholt, organisiert und das wird jetzt ein großes Fest für uns alle.
Aber warum ist diese WM so teuer? Wir haben vorhin Putin reden sehen vor einem Hintergrund, der wirklich aussah wie in den 90ern, kurz mal blau angestrichen. Man hat irgendwelche Nieten noch in der Wand gesehen. Ja. Es sah alles nicht teuer aus. Warum ist das so teuer?
Also dieser Hintergrund hat mich auch wirklich gewundert. Ansonsten sitzt er immer bei öffentlichen Auftritten, sitzt oder steht er wirklich vor ausgewählten, elegant aussehenden Hintergründen. Das hat mich wirklich, keine Ahnung, wo die Nieten daher kamen. Aber warum ist es so teuer? Teuer ist es deshalb, weil ich habe mit Transparency International gesprochen unlängst darüber, wie hier so Rechnungen, Baurechnungen gemacht werden. Man muss immer ein bisschen was draufschlagen an Geld, das in dunklen Kanälen versinkt. Ganz viele große Oligarchen haben sehr viel Geld schon an diesem Turnier verdient, schon bevor es losging. Die haben die Stadien gebaut, die haben die Straßen gebaut, die haben die Hotels gebaut zum Beispiel. Das passiert häufig ohne Ausschreibung. Also keiner weiß auch ganz genau, wie teuer manche Projekte sind. Es werden jetzt immer, wird jetzt immer geredet davon, dass diese WM 10 Milliarden Euro umgerechnet kostet. Das ist aber so die unterste Schätzung. Ich gehe davon aus, dass es noch viel teurer war. Zum Beispiel das teuerste Stadion von allen, das ist das in St. Petersburg. 1,3 Milliarden hat das Ding gekostet, obwohl da sehr billige Arbeitskräfte aus Nordkorea gearbeitet haben, unter wirklich sehr, sehr schlechten Bedingungen. Diese 1,3 Milliarden sind in dieser Rechnung von 10 Milliarden überhaupt nicht drin. Das schon mal dazu.
In einer schönen Welt bringen Sportereignisse immer Menschen zusammen, ne? Und wir haben ja auch schon gehört gerade, dass die Menschen auch draußen auf den Straßen vor den Stadien feiern, jetzt schon zum Anfang der WM. Putin hat in letzter Zeit eher eine spalterische Außenpolitik, vor allem gegenüber dem Westen, betrieben. Kann man diese WM vielleicht auch so als kleinen Handreichungsversuch verstehen?
Von Putin gegenüber dem Westen? Vielleicht, aber dazu fehlt bislang die Substanz. Also am Krieg in Syrien ändert sich ja nichts und auch nicht am Krieg in der Ostukraine, der von Russland mit unterstützt wird oder der zumindest sich nicht so lange ziehen würde, wenn Russland seine Unterstützung nicht liefern würde. Da ist, also das sind die wirklich entscheidenden Fragen. Da geht es auch wirklich um Leben und Tod von vielen, vielen Menschen und da ist überhaupt nichts zu erkennen. Also das hat mit der WM erstmal noch nichts zu tun und ist ja auch ein Grund dafür, weshalb westliche Regierungschefs sich bislang dort nicht blicken lassen. Die Kanzlerin hat gesagt, ja, vielleicht kommt sie, wenn die deutsche Mannschaft schön weit kommt. Die Briten haben zum Beispiel ja schon mal ausgeschlossen, dass sie kommen. Also bis da sich sozusagen auf der großen Ebene noch was bewegt, das dauert. Was aber ja nicht heißt, dass nicht Fans miteinander feiern können. Ich finde, diesen Unterschied muss man immer machen zwischen ganz normalen Menschen. Also viele Fans, die hierher gekommen sind, auch Russinnen und Russen, die einfach den Fußball lieben und leben und den Fußball feiern wollen. Und mit denen kann man natürlich feiern hier auf der Straße. Und das muss man sich ja nicht verderben lassen, sozusagen von den Regierenden.
Und das Schöne ist, während wir gerade gesprochen haben, die 3-4 Minuten, sind noch 2 Tore gefallen zum Ende des Spiels. 5-0 für Russland. Das Spiel ist rum. Dankeschön, dieses Gespräch ist auch rum. Tico Gries in Moskau.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Zur Fußball-Weltmeisterschaft nach Russland zu reisen, ist zu gefährlich. Jedenfalls für den Journalisten Hajo Seppelt, der zusammen mit seinem Team das staatlich geförderte Dopingsystem in Russland aufgedeckt hat. Zu diesem Schluss sind deutsche Sicherheitsbehörden nach einer Gefährdungsanalyse gekommen. Und die ARD hat sich dieser Einschätzung angeschlossen und gesagt, die Sicherheit unseres Mitarbeiters Hajo Seppelt ist uns wichtiger als alles andere. Und deswegen wird Hajo Seppelt nicht zur WM fahren. Guten Abend, Hajo Seppelt.
Guten Abend.
Hajo, wie stehst du zu dieser Entscheidung?
Ich trage sie mit, auch wenn ich mit mir gerungen habe. Ich kann nachvollziehen, dass die ARD am Ende zu dieser Entscheidung gekommen ist. Das letzte entscheidende Signal in diese Richtung kam am Dienstag bei einem Gespräch mit Außenminister Maas in Berlin im Auswärtigen Amt. ARD-Verantwortliche und ich haben mit ihm gesprochen und er hat gesagt, dass das Auswärtige Amt, die Bundesregierung, die Einschätzungen des Bundeskriminalamtes natürlich nicht negieren kann und deswegen man diese Empfehlung jetzt mitträgt und natürlich hat die ARD eine Verantwortung für ihre Mitarbeiter und insofern ist es klar, dass ich mich dem natürlich dann beugen muss und werde und da auch mit dieser Entscheidung vertrete nach außen.
Aber auch wenn du sagst, du hast Verständnis für die Entscheidung der ARD, hast du auch gesagt, das setzt kein gutes Zeichen. Was meinst du damit?
Nicht die Entscheidung der ARD setzt ein schlechtes Zeichen, sondern die Tatsache, dass es so weit kommt, dass halt Sicherheitsrisiken inzwischen bei kritischer Sportberichterstattung so groß bewertet werden oder so unkalkulierbar betrachtet werden, dass am Ende die Berichterstattung nicht mehr möglich ist, ohne dass man dabei Gefahr läuft, ein Problem zu bekommen. Das kann ja ehrlicherweise nicht sein. Und das ist, finde ich, das fatale Signal für Kolleginnen und Kollegen, die jetzt beispielsweise in Russland bereit sind und die vielleicht mal abseits des grünen Rasens Geschichten machen wollen, die kritischer sind, die riskanter sind, die brisanter sind. Für die heißt es, das könnten dann die Konsequenzen sein. Abgesehen davon wirft es natürlich auch wieder mal ein Licht darauf, was in Russland in Sachen Pressefreiheit los ist. Russland liegt auf Rang 148 von 180 Ländern im Ranking der Pressefreiheit. Durch dieses Ranking von Reporter ohne Grenzen ist klar geworden, wie problematisch die Situation dort ist. Und nicht nur die, die jetzt mal für ein paar Wochen anreisen, stehen ja dann möglicherweise schon ein bisschen im Fokus, sondern vor allem die Journalisten, die dort leben, die dort arbeiten, die auch vor und nach einer Weltmeisterschaft kritische Zustände im Land beleuchten und die dann befürchten müssen, dass sie Konsequenzen, negative, schwerwiegende Konsequenzen davontragen müssen oder können, wenn sie denn das machen. Wir wissen ja selber, wie es manchen Journalisten in Russland ergangen ist. Manche haben sogar mit dem Leben bezahlt.
Du denkst dir viel an die anderen Kollegen, aber wie machst du denn jetzt weiter mit deinen Russland-Recherchen zum Beispiel?
Naja, also Russland kann durch solche Androhungen unsere Arbeit versuchen zu beeinträchtigen. Sie können versuchen, sie zu erschweren. Sie können versuchen, sie zu behindern, aber sie werden sie nicht verhindern. Denn wir arbeiten mit den Möglichkeiten, die wir jetzt haben, weiter. Und es ist natürlich überhaupt auch zu berücksichtigen dabei, dass man nicht zwangsläufig immer am Ort sein muss des Geschehens. Das finde ich auch. Ja. Aber in dem Fall hätte es guten Grund und guten Anlass gegeben, dorthin zu fahren. Nicht nur wegen Russland, sondern wegen der Tatsache, dass bei der WM 32 Länder an den Start gehen, weil die FIFA die Dopingkontrollen macht. Es gibt reihenweise Themen. Das ist uns jetzt erschwert worden. Aber wir werden versuchen, dieses Problem zu lösen mit anderen Kollegen und Kolleginnen vor Ort. Eines ist klar, es wird während der Weltmeisterschaft nicht etwa keine Berichterstattung über kritische Begleitumstände dieser WM geben, sondern sie wird es weitergeben und sie wird es gerade auch geben müssen, um zu zeigen, dass wir uns nicht die Butter vom Brot nehmen lassen, dass wir uns nicht ins Boxhorn jagen lassen, nur weil manchen Leuten unsere Berichterstattung nicht gefällt.
Ein staatliches russisches Untersuchungskomitee hatte ja angekündigt, dich zu deinen Doping-Recherchen zu befragen, wenn du nach Russland kommen würdest. Hatten die deutschen Sicherheitsbehörden da tatsächlich Angst, dass du aus so einer Befragung vielleicht nicht wieder nach Hause zurückkommst?
Das ist das Risiko, was genau beschrieben worden ist. Das war das eine. Neben der Tatsache, dass selbstmotivierte Einzeltäter physische Attacken gegen mich reiten könnten, war die zweite Frage, was passiert mit diesem Untersuchungskomitee? Könnte ja sein, dass die aus dem Zeugenseppelt einen Beschuldigtenseppelt machen, weil es ja bekannt ist in Russland, dass man sagt, die Berichterstattung von mir sei falsch, aber auf erfundenen Tatsachen basiert. Das hätte dann heißen können, sagte man uns, dass ich irgendwann von einer Staatsanwaltschaft angeklagt worden wäre, dann wäre ich vielleicht kaserniert worden oder es hätte eine Ausreisesperre gegeben oder ich wäre sofort des Landes verwiesen worden. Das wäre dann genau die umgekehrte Reaktion. Ich glaube da zwar nicht unbedingt dran persönlich. Wenn man mich fragen würde, würde ich sagen, kann sich Russland sowas während der WM leisten, diesen Nebenkriegsschauplatz? Aber man muss eben diese Sicherheitsexpertisen der Behörden sehr ernst nehmen. Insofern trage ich sie mit und stehe auch dazu, dass diese Entscheidung der ARD so getroffen worden ist.
ARD-Journalist Hajo Seppelt, der nicht nach Russland zur WM fahren wird. Es ist zu gefährlich, sagen unter anderem BKA und das Auswärtige Amt und auch sein Arbeitgeber, die ARD. Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Sommerurlaubszeit. Juhu! Rein in den Hotelpool, falls ihr auf so einen Pauschalurlaub steht oder einen Hotelurlaub. Sommerferien sind gut einer Woche in Hessen, in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Viele fliegen weg in diesen Bundesländern. Dann kann es am Flughafen gerade in den Ferien schon ziemlich voll werden. Und dann kann es auch lange dauern, bis man durch die Sicherheitskontrollen durch ist. Und deswegen empfehlen Airlines und Flughafenbetreiber jetzt für die Ferien am besten bis zu, Achtung, 3 Stunden vor dem Abflug am Flughafen zu sein. Es hieß früher mal 1 Stunde, dann 2 und jetzt 3 Stunden. Ernsthaft? Johannes Döbbelt, du hast das Thema für uns heute recherchiert. Wie kommen die auf diese 3 Stunden?
Ja, das ist schon länger die offizielle Empfehlung für die Ferienzeit. Okay. Also zumindest am Frankfurter Flughafen. In Berlin-Tegel ist es weniger. Da empfiehlt Eurowings seinen Passagieren 2 Stunden vorher da zu sein, jetzt in den Ferien. Gab in letzter Zeit auch immer mal wieder Engpässe wegen hoher Passagierzahlen. Also zum Beispiel in Berlin-Tegel auch oder am Flughafen Düsseldorf im vergangenen Jahr. In Düsseldorf, da war vor allem zu wenig Personal für die Sicherheitskontrollen da und da war es dann so heftig, da haben die Passagiere zum Teil regelrecht gekämpft um diese Plastikwannen, wo man seine Jacke reinlegen muss und es gab sogar Handgreiflichkeiten.
Jetzt hieß es aber bis zu 3 Stunden vorher da sein, wenn ich jetzt nur von Frankfurt nach Hamburg in den Urlaub fliegen will, also ein Inlandsflug, da muss ich doch nicht so früh da sein, oder?
Nein, also bei Inlandsflügen in den Ferien empfiehlt Fraport, also der Frankfurter Flughafen, zwar keine 3 Stunden, aber immerhin noch 2,5 Stunden vorher da sein. Okay. Und der Luftfahrtexperte Kurt Schellenberg, mit dem ich heute telefoniert habe, der hält das aber für ziemlich übertrieben. Er sagt, nicht mal die Fraport-Mitarbeiter selber würden so früh zum Flughafen fahren, wenn sie jetzt selbst irgendwo hinfliegen müssen.
Also ganz ehrlich, wenn Fraport seine Dienstreisen macht, dann möchte ich mal den kennenlernen, der für den 9-Uhr-Flug um 6.30 Uhr am Flughafen Frankfurt eincheckt, also wirklich da ist. Eingecheckt hat man ja wohl schon auf dem Handy. Also das ist natürlich ein Witz, das kann nicht sein.
Ja, trotzdem sagt auch Kurt Schellenberg, wenn ich noch Gepäck aufgeben muss oder wenn ich vielleicht am Zielort unbedingt pünktlich ankommen muss, weil da ein Kreuzfahrtschiff auf mich wartet oder so, dann lieber ordentlich Puffer einbauen.
Ich reise immer nur mit Handgepäck und ich gehe dann halt von der Sicherheitskontrolle zack zum Gate und sofort in den Flieger. Manchmal auch nur eine halbe Stunde vorm Flug. Aber man ärgert sich auch immer wieder an den Sicherheitskontrollen, wenn die Menschen nicht wissen, wie das funktioniert und lange brauchen? Warum dauert das so lange?
Ja, in der Vergangenheit lag es einmal, so wie in Düsseldorf, daran, dass es zu wenig Sicherheitspersonal gab. Das ist da eine private Sicherheitsfirma, die die Kontrollen übernimmt. Die haben ihr Personal aber mittlerweile aufgestockt und in den vergangenen Osterferien hat das dann auch schon deutlich besser funktioniert. Auch der Frankfurter Flughafen hat neue Kontrollstellen eingerichtet, damit es jetzt in den Ferien schneller geht. In Berlin ist es ähnlich. Aber es hat nicht nur was mit dem Personal zu tun, es liegt auch an diesem ganzen Kontrollsystem selber, das einfach zu langsam ist.
Okay, wieso ist das so langsam?
Weil das System in Deutschland im Großen und Ganzen noch so abläuft, wie es schon vor 50 Jahren war. Also da gibt es wenig Innovation. Kurt Schellenberg, der Luftfahrtexperte, der kritisiert zum Beispiel, dass die Passagiere schon kurz vor den Sicherheitskontrollen, also wenn sie noch in der Schlange stehen, zu schlecht vorbereitet werden.
Sprich, der Moment, wo Menschen ihre Taschen öffnen, Laptops rausholen, die kleinen Tütchen mit den Flüssigkeiten rausholen oder eben all das zum Beispiel gar nicht haben und trotzdem in der Schlange stehen, weil sie hinter denen warten müssen, die das nun alles brav rauslegen.
Also du musst eben oft warten, wenn jemand jetzt vor dir ziemlich langsam ist, weil halt immer einer nach dem anderen hier abgefertigt wird. Im Ausland läuft das oft schneller. Gelobt werden da zum Beispiel die Flughäfen in Amsterdam, London oder Madrid. Da ist es zum Teil so, dass du einfach überholen kannst, wenn es bei jemandem vor dir länger dauert. Und die Passagiere, die können dann auch parallel ihre Plastikwannen zum Beispiel mit Gürtel und so befüllen und aufs Band legen und müssen weniger jetzt auf andere warten. Also da gibt es so Parallelsysteme. Dazu dann noch mehr und modernere Körperscanner, Metalldetektoren und schon geht's schneller.
Okay, wieso gibt es die an deutschen Flughäfen noch nicht so richtig viel? Also ich glaube Köln-Bonn gibt es.
Also bei uns dauert alles länger, weil die Bundespolizei offiziell dafür verantwortlich ist und das Ganze dann an private Firmen delegiert. Und jede Änderung am aktuellen System, das ist das Problem, die muss erst durch die politischen Instanzen und das kann alles dauern. Du hast gesagt, Köln-Bonn, genau, am Flughafen, da gab es jetzt sogar schon mal so ein schnelles Abfertigungssystem wie im Ausland, ganz ähnlich. Und nach inoffiziellen Zahlen soll das auch deutlich schneller gewesen sein als das alte. Aber diese neue Anlage, die ist jetzt erstmal nicht mehr im Einsatz, wurde wieder gestoppt, obwohl es gut funktioniert hat, weil das Innenministerium und die Bundespolizei sagen, wir müssen das Ganze erst nochmal gründlich prüfen.
Es ist unglaublich. Was muss man denn da prüfen? Man stellt sich daneben 20 Minuten, sagt, ja, geht schneller und dann geht man nach Hause und genehmigt das Ding. Es ist schrecklich. Es dauert in Deutschland manches einfach länger. Weshalb Airlines und Flughafenbetreiber empfehlen, in den Sommerferien bis zu 3 Stunden vor dem Abflug am Flughafen zu sein? Johannes Döbbelt hat es euch gesagt hier in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Zählen wir mal auf hier in Deutschlandfunk Nova im Update. Also er hat sich mit Nordkoreas Machthaber getroffen, es den Mitgliedern der G7 mal ordentlich gezeigt, die WM ins eigene Land geholt. Es scheint die Woche von Donald Trump zu sein und heute ist dazu auch noch sein 72. Geburtstag.
Happy Birthday, Mr. President.
Ja, dass Trump sich immer so fühlt, als würde alles super laufen, das merkt man ja, ne? Das merkt man ihm an, aber gehen momentan tatsächlich vielleicht sogar ein paar seiner Strategien auf. Wie empfinden das seine Wähler oder einer seiner Wähler? Wir sprechen nämlich jetzt mit Nicholas Smith. Er ist Amerikaner, hat lange in Essen gelebt und ist nach der Wahl von Donald Trump zurück nach Kalifornien gegangen. Hallo, guten Abend, Nicholas.
Guten Abend.
Wie fandest du denn Trumps Außenpolitik diese Woche so?
Also ich fand das ein bisschen spannend. Also diese Treffung mit Kim war, die haben alles schon verabredet vorher, also dass er war schon erwartet, dass es würde mindestens ein symbolisches Sieg sein. Und ich fand das ganz lustig mit die G7 Regierungschefs da.
Aber das sind alte Partner, jetzt holt er sich einen neuen, vielleicht irgendwann mal Partner, ein Autokrat, der in seinem Land eher ja, für Menschenrechtsverstöße bekannt ist. Findest du es denn okay, dass Trump den nordkoreanischen Diktator so hofiert?
Ich finde, das ist gut, dass wir miteinander reden. Also diese Probleme in Nordkorea ist seit ewig nicht gelöst und die sind nicht unsere neue Alliierte, also unsere Partner in Europa und in Kanada sind immer noch ganz wichtig. Aber das ist gut, einen anderen Weg zu finden mit Nordkorea, ich finde.
Also du meinst, wenn andere Mittel jahrelang, jahrzehntelang nicht geholfen haben, dann einfach mal anders machen, könnte ja was bringen?
Ja, genau.
Das ist, glaube ich, auch so seine Meinung.
Ja, und ich glaube, wir werden einen großen Erfolg sehen bald mit Nordkorea. Und wenn die aufhören mit dieser Entwicklung von Nuklearwaffen, dann ist das ein großes Erfolg für die ganze Welt, finde ich auch.
Es ist aber trotzdem ein sehr kleines Land und die alten Partner in Anführungsstrichen sind vielleicht sogar wirtschaftlich etwas wichtiger. Warum dann denen so den Rücken kehren in letzter Zeit?
In Bezug zu den G7.
Unter anderem, ja.
Wir haben eine problematische Situation in unserem Welthandel. Ich denke, das ist schwierig für unsere Partner, ein neues Gesicht von Amerika zu sehen. Also in die letzten 50 Jahre, wir waren nur da, um zu unterstützen. Und wir haben nicht gesorgt, was ist wichtig für unsere Menschen und unser Land insgesamt. Und ich denke, dass was für uns in Amerika gut ist, wirtschaftlich, wird am Ende auch gut für Deutschland sein und für unsere europäische Partner.
Jetzt ist Donald Trump schon seit über einem Jahr Präsident. Hast du das Gefühl, dass Donald Trumps Politik dein Leben in den USA positiv beeinflusst hat?
Ich kann nicht Ja oder Nein sagen in diesem Bereich. Also in die Straße, die meisten Menschen sind nicht so fokussiert auf Politik. Also wenn ich treffe mit anderen Menschen bei der Arbeit oder egal wo, die gucken nicht jeden Tag Fernsehen an und lesen die Nachrichten. Also diese ganze Aufregung, was man in den Medien hat, ist nicht da in die Straße.
Aber was genau hat sich für dich denn oder auch für deine Freunde, für deine Familie geändert, seitdem Trump an der Macht ist? Also habt ihr das Gefühl, es geht euch wirklich besser?
Wirtschaftlich schon, auf jeden Fall.
Gesamtwirtschaftlich oder euch als Familie,
ja,
als Freund?
Ja. Also gesamtwirtschaftlich, ich sehe, dass meine Investitionen in den Aktienmärkte sind wertvoller als letztes Jahr.
Okay.
Aber ich habe immer noch ein paar Freunde, die waren ganz große Unterstützer von Hillary Clinton, die sind immer noch nicht zufrieden. Mein Vater zum Beispiel, der war auch großer Unterstützer von Hillary Clinton. Und jetzt, der denkt, boah, vielleicht das ist nicht so schlecht, als ich erwartet habe, aber ich mag der Trump trotzdem nicht. Also es gibt Menschen, die sind ganz fest in die Meinungen, aber ich denke, dass die Aufregung ist nicht so stark als letztes Jahr.
Trump-Fan Nicholas Smith aus Fresno in Kalifornien, in Deutschlandfunk Nova. Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova. Update.
25 Jahre Haft jeweils für 4 Schlepper. So das Urteil heute in Südungarn für das, was im August 2015 passiert ist. 71 Menschen aus dem Irak, dem Iran, Syrien und Afghanistan sind damals in einem LKW gestorben, qualvoll erstickt hinten drin, darunter auch 4 Kinder. Eines der Opfer, ein Mann aus dem Irak, war vor der Schlepperfahrt am Telefon eigentlich noch voller Hoffnung.
Wenn wir Deutschland Glück erreichen, kostet es 1.600 bis Österreich 1.400 Euro. Wenn sie uns in Ungarn erwischen, bekommen wir unser Geld zurück.
Doch der Prozess ist heute vorerst zu Ende gegangen. Unser Korrespondent Sirjan Govedarica war bei dem Prozess dabei. Wie sind denn die Schleuser während des Prozesses aufgetreten? Haben sie Reue gezeigt, sich entschuldigt?
Ja, insbesondere jetzt gegen Ende des Prozesses. Hier in Ungarn ist es Usus, dass nach den Plädoyers der Staatsanwaltschaft und der Anwälte dann die Angeklagten das letzte Wort haben. Und einige haben das auch genutzt und haben sich bei den Hinterbliebenen entschuldigt, haben gesagt, dass es ihnen leid tut, dass sie den Tod von so vielen Menschen nicht gewünscht haben. Der Fahrer des LKWs hat an einem anderen Prozesstag einen ziemlich schlimmen Weinkrampf bekommen. Also da gab es schon so etwas wie emotionale Regungen auch bei den Angeklagten.
Wie haben die Angehörigen der Opfer reagiert?
Es gab heute im Gericht keine Angehörigen der Opfer. Sie sind ja auch über die ganze Welt verstreut, auch sehr schwer zu finden. Die Opfer stammten ja aus Syrien, aus Afghanistan, aus dem Irak, aus dem Iran. Also das sind Menschen, die auch nicht so viel Geld haben, die sich einfach eine Reise nach Kecskemét nicht leisten können. Wir hatten telefonischen Kontakt zu einem Mann, der Verwandte verloren hat in diesem Kühllaster. Und er sagt, für ihn ist jeder Tag einfach ein Stresstag, weil er sich jeden Tag einfach vorstellt, was da in diesem LKW abgelaufen sein muss.
Damit wir dieses Urteil, 25 Jahre Haft jeweils, einschätzen können, also die Staatsanwaltschaft hatte lebenslänglich gefordert, 25 Jahre, das wäre in Deutschland eigentlich fast schon mehr als lebenslänglich, weil man kann nach 15 Jahren raus. Wie genau ist das einzuordnen?
Ja, das ist schon ein hartes Urteil. Das sind 25 Jahre ohne Aussicht auf vorzeitige Entlassung und zwar in einem Zuchthaus. Das ist etwas, das gibt es in Deutschland seit dem Ende der 60er Jahre nicht mehr. Das ist so zu verstehen wie Gefängnis unter erschwerten Bedingungen. Also das ist, wie gesagt, schon eine harte Strafe. Aber zum Beispiel der Staatsanwalt, der jetzt auch angekündigt hat, in Berufung zu gehen, er sagt, die einzig mögliche Strafe für das, was sie begangen haben, und er geht immer noch davon aus, dass es Mord ist. Der Richter hat ja gesagt, das ist Totschlag. Also sie haben die Menschen nicht bewusst töten wollen. Das einzig gerechte Urteil wäre lebenslang.
Und das wäre in Ungarn dann auch tatsächlich lebenslang?
Ja, es gibt zwei Möglichkeiten hier in Ungarn. Also es gibt lebenslang mit einer Möglichkeit, nach 25 Jahren einen Haftprüfungstermin zu bekommen, ohne Garantie, dass man dann freikommt. Und es gibt eine verschärfte Variante, dass man erst nach 40 Jahren einen Haftprüfungstermin beantragen kann, ebenfalls ohne Garantie, dass man dann rauskommt. Für drei der Hauptangeklagten hat der Staatsanwalt das auch gefordert. Und das wird international kritisiert. Also der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hält zum Beispiel lebenslang wirklich bis zum Tod für eine zu grausame Strafe, die Europäische Menschenrechtskonvention verletzt.
Jetzt ist es ja so, dass die ungarischen Ermittler zu dem Zeitpunkt damals Ende August 2015 die Schlepper richtig im Visier hatten, haben zum Teil auch Telefongespräche abgehört. Hätten die eigentlich den Tod der 71 Menschen verhindern können? Wurde darüber auch gesprochen?
Ja, das ist natürlich immer wieder Thema. Also so ungefähr 14 Tage, bevor diese Katastrophe passiert ist, sind die Ermittler dieser Schlepperbande auf die Spur gekommen und haben sie auch tatsächlich abgehört. Es sind ja einige Aufnahmen dann auch hier im Gericht vorgespielt worden. Die sind wirklich schwer zu ertragen. Also zum Beispiel gibt es eine Aufnahme, wie die als Bandenchef bezeichnet, der Afghane, dem LKW-Fahrer die Anweisung gibt, nicht anzuhalten, die Hilferufe der Menschen zu ignorieren und sie, Zitat, irgendwo, wenn sie sterben sollten, in Deutschland im Wald abzuladen. Die ungarischen Behörden haben gesagt, wir wollten erstens die ein bisschen länger beobachten, um an die Hintermänner heranzukommen. Und zweitens dauert das ja seine Zeit, bis solche Aufnahmen übersetzt sind, ausgewertet sind. Es sitzt ja nicht die ganze Zeit jemand da und hört zu. Und so haben sie erklärt, dass sie nicht schnell zugegriffen haben.
25 Jahre Haft jeweils für die vier Schlepper, die für den Tod von 71 Flüchtlingen, darunter vier Kindern, verantwortlich sind. Zum Prozess in Ungarn war das Srdjan Govedarica hier bei uns in Deutschlandfunk Nova im Update.
Deutschlandfunk Nova Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.